Ein herzliches Willkommen zu einer Sendung Eisberg voraus. Wir sind wieder zusammen mit Fritz Dengel im Studio. Danke, Fritz, dass du da bist.
Gerne.
Ist, glaube ich, für dich das erste Mal in der neuen Kulisse, oder?
Ja, ich war sehr überrascht. Das sieht toll aus. Wirklich toll.
Ja. Da haben sich unsere Techniker viel Mühe gegeben.
In der Tat.
Du bist nicht zufällig hier. Ich möchte mit dir über ein Thema sprechen, das gerade jetzt so für die letzten Tage ziemlich brisant diskutiert wird. Es geht nämlich um eine unserer fundamentalen Lehren in der Adventgemeinde, nämlich um die Heiligtumslehre. Und die Heiligtumslehre, die wurde diskutiert, vor allem außerhalb, innerhalb der Gemeinde, war es immer ein Fundament. Aber so in den letzten Tagen merken wir immer mehr, dass diese Lehre auch angegriffen wird. Und da würde ich ganz gerne mal mit dir wissen, was hat es mit dem Heiligtum auf sich? Also, was ist das Heiligtum überhaupt? Wofür wurde das gegeben? Dann würde ich mir dir mal die ganzen Gegenstände angucken, die so im Heiligtum drinstehen. Mhm. Dann gucken wir uns mal den Erlösungsplan an, also sowohl im Vorhof als auch im Heiligtum selber, im Heiligen, als auch im Allerheiligsten. Denn bis zum Allerheiligsten würde ich mich ja mit dir heute vorarbeiten. Mhm. Und vielleicht einfach mal ganz zu Beginn zur Erklärung, woher kommt eigentlich die Idee, dass es im Himmel ein Heiligtum gibt, also dieses himmlische Heiligtum? Also gibt es das oder gibt es das nicht? Ist eine Metapher oder steht da wirklich ein Heiligtum im Himmel? Mhm.
Die Bibel sagt uns ganz klar, ich bin der Meinung, in Hebräer Kapitel 8 finden wir das. Hebräer Kapitel 8.
Hebräer 8,
ja. Mhm. Und da geht es eigentlich schon, ja, die ersten fünf Verse, die sind in dem Zusammenhang ganz wichtig. Und da sagt uns die Schrift, die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel, ein Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Also einmal hier den ganz klaren Hinweis, klare Aussage, dass es eine wahrhaftige gibt im Himmel. Und, wenn wir weitergehen, Vers 3, denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen. Daher muss auch dieser etwas haben, was er darbringen kann. Wenn er sich nämlich auf Erden befände, so wäre er nicht einmal Priester, weil hier die Priester sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Diese dienen einem Abbild und Schatten des Himmlischen, gemäß der göttlichen Weisung, die Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen sollte. Achte darauf, heißt es nämlich, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Mhm. Das heißt, wir haben hier zwei elementare Aussagen. Einmal in Vers 2, ein Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. Und nachher in Vers 5, diese dienen einem Abbild und Schatten des Himmlischen, gemäß der göttlichen Weisung, die Mose erhielt. Achte darauf, dass es genau so gemacht werden soll, wie du es im Himmel gesehen hast. Das heißt, die Idee ist nicht irgendwo irgendwann mal entstanden, im Himmel könnte sowas sein, sondern das ist auch jetzt nur ein Text in Hebräer 8. Wir haben noch mehrere Hinweise, noch klare Aussagen, dass wir im Himmel ein himmlisches Heiligtum haben.
Mhm. Ist vielleicht überhaupt das Buch in der Bibel, wenn wir über das Heiligtum studieren,
ja.
Das Neue Testament, gerade Hebräer, ja. Erzählt eigentlich die ganze Zeit von diesem Heiligtum. Also auch, wer hier genannt ist, natürlich Jesus Christus, ja. Der als hoher Priester im himmlischen Heiligtum jetzt dient,
ja.
Der auf Erden nicht mal ein Priester wäre, weil er nicht aus dem Stamm kommt, wie aus Levi, aber jetzt eingesetzt ist für uns.
Genau. Mhm. Also das, wie du das eben richtig gesagt hast, Hebräer ist im Vergleich zu der Tora, könnte man sagen, also man könnte eigentlich das Buch Hebräer fast schon angliedern an die Tora, wenn ich es mal so sagen darf, an die fünf Bücher Mose, weil in Hebräer wird wirklich noch einmal ganz explizit auf den Dienst des Priesters, des hohen Priesters, der Heiligtumsdienst eingegangen. Und zwar in einem, es wird eigentlich nur noch unterstrichen, was wir im Alten Testament finden. Mhm. Insofern wäre auch die Verbindung da, oder die Frage, die oft entsteht, Heiligtum ist doch altes Eisen, brauchen wir das noch? Wir haben es in Hebräer, da wird das ganze Heiligtum noch einmal aufgerollt, ja, in einem Buch. Ja.
Genau, was ja eigentlich interessant ist, ne? Ich meine, die Stiftshütte, Stiftshütte oder Heiligtum meint ja das Gleiche.
Ja.
Wir wissen, im Alten Testament wurde gebaut, da wurden viele Feste gefeiert, viele Dinge wurden da, viele Zeremonien wurden da gehalten. Aber im Neuen Testament könnte man denken, spielt sie keine Rolle mehr, also diese Stiftshütte oder das Heiligtum. Aber der Fokus hier geht ja doch deutlich davon. Also hier werden wir belehrt, über das Heiligtum nachzudenken. Das Heiligtum Alten Testament, und das heißt, es gibt noch ein Heiligtum, aber eben nicht auf Erden, sondern im Himmel.
Ganz genau.
Das scheint also auch eine Rolle zu haben. Und wenn Mose alles nach dem Vorbild bauen sollte, das er gesehen hat, also er sollte so ein Abbild machen von dem, was im Himmel ist, dann ist es für uns alles für uns irgendeine interessante Lehre. Also das ist was wir verstehen müssen.
Na, absolut.
Vielleicht können wir ganz kurz sagen, wie sieht dieses Heiligtum sogar ungefähr aus, also von dem hier geschrieben steht. Die Lehre scheint ja interessant für uns zu sein, aber das Heiligtum auf der Erde sieht genauso aus, heißt es, wie das Heiligtum im Himmel.
Also ein Abbild.
Oder ein Abbild. Genau.
So hat es Mose gesehen im Himmel und so soll er es machen, genau richtig.
Genau. Von den Maßstäben wissen wir nicht, aber das Abbild von dem, ob das ein 1:5 Maßstab ist oder so, wissen wir nicht.
Natürlich.
Aber es sieht irgendwie so aus wie das im Himmel.
Ja.
Jetzt, warum eigentlich, also warum sagte Gott irgendwann mal dem Mose, natürlich zu alttestamentlichen Zeiten, bau etwas, was so aussieht wie das himmlische Heiligtum. Warum sollte Mose so etwas bauen auf der Erde? Ich meine, es gab sowas ja im Himmel, so ein Heiligtum. Warum sollte Mose das kopieren? Ich meine, Gott wohnt ja im Himmel.
Ja, absolut. Also das ist das Stichwort gegeben, Gott wohnt im Himmel. Er wohnt im himmlischen Heiligtum. Der Punkt ist aber der, Gott hat einen Bund mit seinem Volk. Und Gott will nicht fern sein von seinem Volk. Und in Exodus, in 2. Mose 25, da geht der Befehl los zum Bau der Stiftshütte. Und
2. Mose 25?
2. Mose 25, genau. Und da spricht eben der Herr mit Mose und er gibt quasi den Startschuss für den Bau des Heiligtums, dass sie erstmal sammeln sollen und zusammentragen sollen, alles, was man dafür braucht. Und dann sagt er in Vers 8, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Vers 8, 25 Vers 8, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Das ist also der Grund, warum Gott ein Heiligtum haben wollte, damit er mitten unter seinem Volk wohnen kann. Und das ist elementar. Wir werden nachher, du hast auch das Thema Erlösungsweg oder Erlösungsplan angesprochen. Erlösungsplan und Heiligtum oder Heiligtumsdienst werden wir feststellen, dass das nicht nur Parallelen hat, sondern dass das fast eins ist. Wir werden auch feststellen, warum es so wichtig ist, dass Gott mitten unter seinem Volk wohnt.
Ist interessant, weil das so ein bisschen klingt wie der Immanuel, ne? Also Gott mit uns.
Gott mit uns, ja.
Also das Heiligtum hat irgendwas mit dem Immanuel, also mit Jesus zu tun. Er möchte unter seinem Volk wohnen. Hier sehen wir überhaupt auch in Vers 9 so ein bisschen, genauso wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen werde, so sollt ihr es machen.
Ja.
Also Gott zeigte ihm das und Mose sollte es genauso machen. Sehen wir manchmal in der Bibel, dass jemand etwas genauso machen soll, dass ihm das ganz Dringendes ist.
Auch Noah.
An den habe ich gerade gedacht, ja.
Aber auch viele andere Dinge, die Gott gezeigt hat und immer wieder darauf Wert gelegt hatte, dass die Menschen es genauso machen, wie er es zeigt oder sagt. Und oft lesen wir dann auch, dass es die Menschen auch so gemacht haben. Steht dann drin, und Abraham tat es genauso, wie der Herr ihm gesagt hatte, oder Noah oder Josua tat es genauso. Ganz interessant, warum genauso? Kann ja auch ungefähr so sein. Ist doch, um es ein bisschen provokant zu sagen, ist doch egal, welchen Tag ich heilige. Oder ist es nicht egal? Oder sollen wir es genauso machen, wie Gott es sagt?
Ja.
Also das hat einen ganz tiefen Grund.
Und bei Noah war es ja so, er baute die Arche genauso, wie Gott es ihm gezeigt hat. Und es war wirklich der einzige Weg zur Rettung für die Menschen.
Ja.
Es gab nichts anderes. Es musste genau so sein. Und da wurden die Menschen dann gerettet. Und über das Heiligtum lesen wir genau das Gleiche. Es musste genau so gebaut werden, wie Gott es sagt.
Genau.
Scheinbar finden wir hier auch was elementar Wichtiges für die Rettung der Menschen. Ein Abbild dessen im Himmel. Er ist natürlich, okay, zum einen, wir sollen verstehen scheinbar, also wie der Plan Gottes ist, irgendwie wird er uns wohl gezeigt, denn wir sollen es genauso machen. Und zum anderen, Gott möchte unter seinem Volk wohnen. Warum braucht er ein Heiligtum, um unter uns zu wohnen? Ich meine, ist Gott nicht eh allgegenwärtig? Also ich meine, dieses Heiligtum, wieso diese Bewandtnis, warum macht sich Gott die Mühe und sagt, ich möchte euch was zeigen, ihr müsst es genau so machen. Also, ich meine, Gott ist doch eh da, oder nicht? Oder?
Klar. Das hat im Wesentlichen einen Grund. Es geht hier um den Sündenfall. der Mensch hat von dem Tag an, als er sich gegen Gott entschieden hat, ungehorsam war und die Frucht nahm und aß, ja, begann die große Katastrophe, Sünde. Und die hat dazu geführt, dass wir heute in dem Zustand sind, in dem die Menschheit ist. Ja. Mhm. Und Gott hat aber nicht tatenlos zugeschaut, von vornherein. Er hat gesagt, Pech, wenn ihr selber so drauf seid, ist eure Sache. Ja. Nein, sondern Gott hat gleich von vornherein gesagt, bevor überhaupt der Mensch schon existierte, gab es den Erlösungsplan, ich werde einen Plan machen, ich werde die Menschen wieder retten, ich gebe ihnen die Möglichkeit zurückzukommen, trotz alledem, dass sie so bewusst gegen mich, gegen mein Wort gehandelt haben. Und da kommen wir zu dem Thema Erlösungsplan. Und im Heiligtum, das Heiligtum ist sehr straff strukturiert. Also bei Gott gibt es keine Zufälle. Und natürlich, wie du es vorher sagst, warum wohnt Gott nicht einfach so? Der ist ja eh da, ja. Der allgegenwärtig, allwissend, allmächtig. Was braucht er ein spezielles Heiligtum? Er braucht es nicht. Wir brauchen es. Wir werden gleich feststellen, warum. Ja. Okay. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber ohne, dass er dort wohnen würde, wäre es für uns nutzlos. Das heißt also, wir brauchen es und Gott muss dort anwesend sein, weil es dort um bestimmte Dienste und Prozesse in unserem Leben geht, zur Erlösung. Mhm.
Jetzt ist es ja so, dass wir, also als Adventgemeinde, ist das ja so eine Lehre, die also bei uns irgendwie also typisch ist, die Heiligtumslehre. In vielen anderen Gemeinden wird es gar nicht gelehrt oder gar nicht, also es wird einfach überflogen, die Texte im Alten Testament. Mhm. Jetzt spielt dieses Heiligtum jetzt in neutestamentlicher Zeit, auch jetzt zu unserer Zeit, überhaupt eine Rolle? Also scheint nicht so wichtig zu sein, dass alle Kirchen weltweit sagen, wir müssen das studieren, wir müssen das rauskriegen. Was ist die Aufgabe davon? Also was ist die Rolle von diesem Heiligtum?
Es ist so, das Heiligtum, also es gab einen Punkt, an dem die Zeremonien im Heiligtum, wie sie durchgeführt wurden, ihren Wert, ihre Gültigkeit nicht mehr besaßen. Das heißt, es ging im Heiligtum ja permanent darum, es wurde Sühnung geschaffen für die Sünden. Und das geschieht nur durch Blutvergießen, wie wir es in Hebräer lesen. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung, keine Sühnung der Schuld. Mhm. Und dazu, es wurden natürlich viele Tiere geschlachtet im Heiligtum. Und ganz besonders auch Lämmer. Und es kam der Tag, an dem das eigentliche wahre Opferlamm geschlachtet wurde. Und das ist Jesus Christus am Kreuz. Das heißt, von dem Tag an waren diese zeremoniellen Handlungen nicht mehr nötig, denn das Lamm oder Christus wurde geopfert ein für alle Mal, das wahre Lamm Gottes. Ja. Allerdings die Symbolik im Heiligtum, warum wurden verschiedene Dinge, die ist geblieben. Und die ist ganz wichtig, weil von dem Moment an, wo Christus das am Kreuz auf Golgatha für uns getan hat, ging es von der Symbolik des Heiligtums her nahtlos weiter. Da hat sich nichts verändert. Also die Zeremonie, wie wir sie kennen, die physische Zeremonie hat aufgehört, aber die Symbolik, das heißt, dass die geistliche Lehre dahinter geht weiter. Mhm. Das Heiligtum hat nie aufgehört.
Mhm. Wir sagen ja manchmal, wir trennen manchmal so ein bisschen und sagen, im Alten Testament wurden die Menschen im Alten Bund gerettet, im Neuen Testament wurden sie im Neuen Bund gerettet. Das ist ja nicht so ganz richtig. Das war ja irgendwie immer der neue Bund, in dem die Menschen gerettet worden sind.
Es war immer ein Bund eigentlich.
Genau, der Bund, der wird auch schon beschrieben in Hesekiel zum Beispiel oder Jeremia. In Jeremia ganz deutlich wird der Bund beschrieben. Ja. Im Alten Testament sehen wir also, dass da irgendwie einen Bund gibt, also einen Erlösungsplan, einen Weg, wie Gott die Menschen erlöst. Und interessanterweise ist dieser einzige Weg, den es überhaupt gibt für den Menschen, um erlöst zu werden, der wird da gezeigt. Ich habe können wir aufschlagen, in Psalm 77, Vers 14. Jetzt kommt es ein bisschen auf die Übersetzung an, die wir haben. Was wir daraus machen. Bei mir in der Schlachte heißt es hier, Psalm 77, Vers 14.
Genau.
O Gott, dein Weg ist heilig. Wer ist ein so großer Gott wie du, o Gott? Mhm. Jetzt habe ich eine Anmerkung stehen. Da heißt es, o Gott, dein Weg ist im Heiligtum.
Genau. Richtig. Ich habe die Schlachte, aber ich habe die gleiche Anmerkung. Steht unten dran, dein Weg ist im Heiligtum. Also so kann es auch übersetzt werden oder ist noch wahrscheinlicher.
Das ist auch so in der King James und in der Elberfelder wird es auch so übersetzt.
Genau, richtig.
Und eigentlich ist es die richtige Übersetzung. Genau. Also eigentlich müsste da wirklich, dein Weg ist Heiligtum oder dein Weg ist im Heiligtum. Das wäre die richtige Übersetzung.
Genau, richtig.
Und jetzt wird es schon wieder interessant, denn dein Weg ist im Heiligtum. Das heißt, hier ist der Weg von Gottes Erlösungsplan und Christus sagt, ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben. So niemand kommt zum Vater außer durch mich.
Genau.
Also müssen wir irgendwie den Weg Jesu und Jesu selbst in dem Heiligtum finden. Genau. Und jetzt ist es plötzlich definitiv eine neutestamentliche Lehre. Also jetzt hat das jetzt ist dieses alte Heiligtum, das da gebaut wurde im Alten Testament, plötzlich total aktuell interessant für uns, denn jetzt müssen wir Jesus darin sehen.
Natürlich. Und allein schon, eben wie wir vorher erwähnt hatten, wozu noch so eine immense Ausführung, so eine wirklich ein breites Spektrum im Neuen Testament, im Hebräerbrief, über den Heiligtumsdienst, den hohenpriesterlichen Dienst, wozu noch, wenn das alles ad acta gelegt wurde, fertig.
Es wurde viel Aufwand verwendet im Alten Testament, um diese Sachen ganz genau zu machen.
Genau, richtig. Das heißt, die Bedeutung des Heiligtums muss noch eine immense Rolle spielen, wenn eben nach dem Tod Jesu schon im Hebräerbrief nochmal darauf hingewiesen und vor allem dann auf Jesus, den hohen Priester, hingewiesen wird. Ja? Also die Rolle und das Ganze. Wir haben wirklich ein Abbild, das ewig gültig ist. Also hier, das ist Wahnsinn. Ja.
Lass uns mal ein bisschen über die Struktur von diesem Heiligtum sprechen. Also wir haben jetzt alle irgendwie Heiligtum und Stiftshütte haben wir jetzt irgendwie im Kopf. Aber wie ist das ganze Ding eigentlich aufgebaut? Also ich meine, Gott sagt, bau es genauso, wie ich es dir zeigen werde. Und Mose baut es. Jetzt, was genau finden wir da alles? Also wie ist dieses ganze Heiligtum überhaupt strukturiert? Es gibt ja drei große Abteilungen.
Genau.
Jede Menge Mobiliar sozusagen da drin. Vielleicht magst du einfach mal ein bisschen loserzählen.
Okay.
Wir können versuchen, was zusammenzutragen.
Ja, das Heiligtum selbst ist ja, ich zähle auch alle, wie du sagst, die drei Abteilungen alle, auch wenn das Heiligtum vom Begriff selber ist nur, das ist die zweite Abteilung eigentlich, Heiligtum. Ja. Da, wo,
das Heilige.
Das Heilige, wo die Menora drin ist, Schaubrottisch und der Räucheropfaltar. Aber wir gehen jetzt mal ganz kurz auf das von der Struktur her. Das,
ich
habe ein Bild.
Ja, genau.
Das, ich habe ein Bild mitgebracht. Also hier können wir sehen, hier ist der Eingang. Ja, das ist farblich anders gekennzeichnet. Und wenn du hier reingehst, als erstes begegnest du im Vorhof dem Brandopferaltar. Das heißt, hier wurden die Opfertiere geopfert, hier fand die Schlachtung und die Opferung statt. Als nächstes geht es weiter und da sehen wir ein Waschbecken. Was das bedeutet, ist schlicht und einfach, bevor ein Priester, also nachdem er diese Opferzeremonie durchgeführt hatte und verschiedene einzelne Elemente, wo auch blutig war an den Händen, ja, musste er sich natürlich waschen, bevor er den nächsten Schritt ins Heiligtum reingeht. Und im Heiligtum haben wir verschiedene Gerätschaften. Auf der linken Seite ist einmal die Menora, der sogenannte siebenarmige Leuchter, den die meisten von uns kennen. Viele haben ihn vielleicht auch zu Hause stehen, ich habe auch einen. Ne? Dann haben wir auf der rechten Seite gegenüber davon den Schaubrottisch. Da standen eben immer 12 Brote drauf. Warum 12? Da können wir auch nachher nochmal drauf eingehen. Und kurz vor dem Vorhang ins Allerheiligste stand der Räucheraltar. So ein kleiner Altar, ne, auf dem bestimmte Spezereien drauf kamen.
Weihrauch, ne?
Weihrauch, genau, richtig. Das war also eine bestimmte Mischung, die auch von Gott ganz genau so gemacht werden musste, wie er es sagte. Und danach, nach dem Vorhang, sehen wir die Bundeslade. Und hier endet quasi der Weg vom Eingang bis zur Bundeslade. Das sind verschiedene Dinge, die elementar sind, die eine absolut entscheidende Rolle in der Frage der Erlösung spielen. Darum ist das Heiligtum bis heute noch von essentieller Bedeutung.
Ja. Jetzt habe ich vielleicht gesagt in dem Bild, also wir sehen, dass der Vorhang ist hier so ein bisschen rötlich gekennzeichnet. Der hat eigentlich ziemlich bunt gewirkt, der Eingang. Also ist alles weiß drumherum, sozusagen die ganze Umrandung, aber der Vorhang hat eigentlich mehrere Farben.
Genau.
Ist nicht ganz akkurat hier in dem Bild.
Ja, die Bilder sind teilweise ganz unterschiedlich. Das stimmt, ja.
Aber auch die Materialien sind interessant. Also im Vorhof ist alles, was da irgendwie steht, aus Bronze gebaut. Im Heiligtum selber, also im Zelt, ist alles aus Gold.
Genau.
Deswegen bewundere ich jetzt, wenn du sagst, du hast eine Menora zu Hause stehen.
Ja, muss man nachschauen.
Also alles, was innen drin ist, kann man sich mal so merken, alles, was innen drin ist, ist irgendwie Gold, alles, was außen ist, ist Bronze. Dann, was wir da gerade noch gesehen haben, ist, dass alles irgendwie durch Vorhänge getrennt ist. Also der Vorhof, da ist ein Vorhang am Eingang. Im Heiligen, da gibt es einen Vorhang am Eingang und zum Allerheiligsten gibt es nochmal einen Vorhang.
Genau.
Das sind also diese drei großen Vorhänge.
Genau. Das hat natürlich auch seinen Sinn, warum das getrennt ist, weil es verschiedene Arten von Aufgaben waren. Auch für den Priester und den Hohenpriester, der da drin gearbeitet hat, es waren verschiedene Abteilungen, verschiedene Arten von Arbeiten, die verrichtet werden mussten und das durfte nicht miteinander vermischt werden. durfte auch nicht zueinander gebracht werden. Also es hat eine ganz, Gott ist perfekt strukturiert, ja. Und wenn er etwas so genau macht, dann müssen wir uns eigentlich die Frage stellen, warum sollen wir es ungenau nehmen, wenn Gott sagt, mach es genauso.
Mhm. Scheint ziemlich entscheidend für uns zu sein. Ne? Ja. Mhm. Dann lass uns mal auf diese ganzen Dinge eingehen. Du hast gerade das ganze Mobiliar sozusagen erklärt, was es ist, wofür es ist. Aber wenn wir uns, oder wofür es ist, hast du noch gar nicht gesagt. Aber wir haben, genau. Du hast gesagt, was es alles ist. Mhm. Und wir könnten jetzt mal gucken, wofür eigentlich. Also warum steht zum Beispiel da ein Brandopferaltar? Du sagst, wenn du reinkommst, das erste Gerät, das du siehst, ist irgendwie ein riesiger Brandopferaltar, auf dem ja Brandopfer geopfert worden sind.
Genau.
Vielleicht können wir kurz sagen, jetzt im Zuge auf, wir wollen so ein bisschen gucken, das war so meine Idee, warum das Heiligtum und was haben die Abteilungen des Heiligtums mit dem Erlösungsplan zu tun? Mhm. Es beginnt nach dem Eingang mit einem Brandopferaltar. Vielleicht können wir kurz sagen, wie das funktioniert mit dem Brandopferaltar, was er symbolisiert, warum er heute für uns noch interessant ist oder warum wir ihn weglassen können.
Genau, okay. Ja, ganz klar. Also wir kommen zuerst wir müssen das so ein bisschen so auch von der Symbolik her so verstehen. Alles um die Umrandung drum ist die Welt da draußen, ja. Und jetzt kommt ein Mensch und naht sich Gott, weil Gott innerhalb dieser Mauern wohnt. Ja. Er kommt und naht sich Gott. Und jetzt kommt aber ein Mensch nicht einfach nur grundlos zu Gott, sondern es muss einen Grund geben, warum. Und das war ja das, was ich eingangs erwähnt hatte, der Sündenfall. Die Sünde hat uns von Gott getrennt. Deswegen wohnte Gott nicht mehr unter uns. Deswegen gab es einfach diese Trennmauer, wie es auch in Jesaja 59 beschrieben wird. Ja. Mhm. Die Mauer, die aufgebaut wird. Und jetzt kommt der Sünder von da draußen, weil er erkannt hat, er hat etwas falsch gemacht. Er hat einen Fehler gemacht, er hat gesündigt, er hat sich von Gott losgelöst. Ja. Und er will das wieder gut machen, er möchte zurück zu Gott. Und wie es auch in Hebräer beschrieben wird, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Ja. Das heißt, es ist notwendig, ein Opfer zu bringen dafür, ja, um sich Gott wieder zu nahen, um Vergebung zu erlangen. Ja. Also kommt er mit einem Tier, mit einem Lamm, üblicherweise eine Ziege, was sie hatten. Ja. Nicht alle hatten alles, aber es gab auch Alternativen. Und sie kommen mit dem Tier rein.
Und es muss ein reines Tier sein.
Es ist ein reines Tier, ist ganz wichtig. Genau.
Makellos war
es. Makellos und rein muss es sein. Nein, also im biblischen Sinne aus 3. Mose 21, 3. Mose 11, ein reines Tier. Mhm. Und da kommt er jetzt rein und die erste Station, der er begegnet, das ist der Brandopferaltar. Dort wird dieses Tier geopfert. Das heißt, er bekennt seine Sünden dem Priester und dort wird geopfert auf diesem Altar. Jetzt gehen wir gleich, und das ist genau die interessante Parallele, der erste Schritt zur neutestamentlichen Zeit, also nach Jesus. Ja. Direkt mit der Kreuzigung von Jesu begann quasi dieser Dienst weiterzugehen, auf einer anderen Ebene. Heute haben wir nichts anderes. Ein Mensch, der da draußen sich befindet, in der Welt, und er erkennt, weil der Heilige Geist an ihm gearbeitet hat, ihn angesprochen hat, gewirkt hat, und er erkennt, mein Leben ist so nicht in Ordnung. Ich muss es in Ordnung bringen. Irgendwas stimmt nicht. Die Sünde, diese Trennmauer von Gott, das macht mich kaputt. Und jetzt geht er und kommt die erste Station, der er begegnet, das ist das Kreuz Jesu Christi. Dort, wo Jesus geopfert wurde, der Brandopferaltar, das wahre Lamm wurde am Kreuz geopfert. Das Lamm auf dem Brandopferaltar war immer nur ein Schatten auf das Wahre hin. Ja.
Deswegen sagt Johannes der Täufer auch, als er Jesus Christus sieht,
siehe
das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt.
Ganz genau.
Das war genau, er bezog sich auf das Lamm, das da geopfert wird, auf dem Brandopferaltar.
Ganz genau.
Er sagt, aber dieses Lamm sollte eigentlich die Sünde tragen.
Ja.
Also wenn ich als Israelit gesündigt hatte und ich suchte nun Vergebung, ich kam zum Heiligtum und ich brachte so ein reines, makelloses Tier mit, dann habe ich ja die Hand auf den Kopf von diesem Tier gelegt und habe meine Sünde über dem Haupt dieses Tieres bekannt und dann habe ich es geschächtet.
Ja.
Das Blut floss dann aus
und
der Priester nahm dieses Blut und ging dann damit ins Heiligtum hinein. Aber meine Sünde war jetzt sozusagen von mir übertragen worden auf das Tier.
Ganz
also mein sündiges Leben sozusagen wurde jetzt darauf gelegt, auf dieses Opfertier. Deswegen, es war ein makelloses Tier, es sollte deutlich sein, es hat nichts Böses getan. Auf ihm liegt keine Schuld, aber es stirbt an meiner Statt.
Genau.
Also um meiner Willen stirbt dieses Tier, damit ich Vergebung erfahre.
Genau.
Und deswegen sagt Johannes dann später, das da ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt.
Ganz genau.
Und ganz deutlich das Kreuz.
Ja, richtig. Richtig. Vielleicht noch zur Ergänzung, damit wir, vielleicht stellt ein oder andere sich die Frage, warum musste jetzt das Tier sterben für meine Sünden? Mhm. Ganz einfach, das müssen wir uns vor Augen halten. In Römer 3 sagt Paulus, dass jeder hat gesündigt, da ist keiner, der nicht gesündigt hat. Und ganz wichtig, in Römer 6, 23 sagt Paulus, der Sünde sollt, also der Lohn der Sünde ist der Tod. Heißt also, ergo im Resultat, als Sünder, der Israelit, der gesündigt hat, der hätte sterben müssen. Punkt. Jetzt gibt es aber dieses Opfersystem, was Gott eingeführt hat und hat gesagt, okay, es kann jemand, der unschuldig ist, makellos, tadellos ist, an deiner Stelle sterben. Ja. Und man hat sich oft die Frage gestellt, warum waren diese grausamen Zeremonien notwendig? Warum mussten so viele wirklich kleine, unschuldige Lämmer, fromme Lämmer, so einen grausamen Tod sterben, also einfach dahingeschlachtet werden. Ja? Allein schon die Frage ist in sich schon die Antwort. Weil das sollte mir zu denken geben, warum muss so viel Leid kommen wegen einer Sünde? Und dann kann ich nämlich zurückgehen und mir selber die Frage stellen, wenn das notwendig ist, wie gehe ich mit dem Thema Sünde um? Ja. Wenn so viel Leid notwendig ist, um Sünde zu sühnen.
Vielleicht nochmal zurück in Hebräer 9. Ja. Also gerade, wo du von dem Blut und dem Opfer sprichst, sozusagen, dass es nötig war.
Genau.
Wir wissen ja von Paulus, dass er sagt, unmöglich kann das Blut von Böcken und Stieren Sünde vergeben.
Richtig.
Es heißt dann in Hebräer 9, Vers 11, ab 11, als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigung heiligt zur Reinigung des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von den toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Also wird sehr deutlich, ja. Christus hat sein Blut ins Heiligtum gebracht für uns.
Ganz genau, ganz genau. Wie gesagt, das war der ganze Heiligtumsdienst ist ein Schatten. Ja. Ein Schatten auf das eigentliche, auf den eigentlichen Dienst, das ist das Opfer Jesu Christi am Kreuz, das ist der erste Schritt, aber dann geht es trotzdem noch weiter. Das ist jetzt, da kommen wir aber nachher gleich drauf zu sprechen, das ist ganz, ganz elementar, um Erlösung zu verstehen. Wenn wir das nicht verstehen oder verstehen wollen, dann ist es so wie ein Hamster im Hamsterrad. Ja. Der kann ewig laufen, aber vorwärts kommt er nicht.
Ja.
Das ist wichtig.
Station 1, das Kreuz, die Vergebung.
Genau.
Wenn ich jetzt also, ich bin das erste Mal in meinem Leben, erkenne ich, bin ein sündiger Mensch und ich brauche Vergebung. Ich bringe mein Leben zu Christus, bitte ihn, sein Blut für mich geltend zu machen, dass meine Sünde vergeben wird, weil ich sein Kind sein möchte. Ja. Der nächste Schritt wäre ja jetzt im Heiligtum, also wenn ich jetzt zurückdenke, wäre ja jetzt vom Brandopferaltar, ging ich dann noch nicht ins Zelt, sondern zum Waschbecken.
Genau. Der stand ja zwischen dem Zelt und dem Waschbecken. Und dem Brandopferaltar stand das Waschbecken, genau. Und das ist der zweite Schritt. Ja. Warum ein Waschbecken? Ja. Genau.
Genau, das wäre jetzt das Nächste. Also meine Schuld habe ich jetzt bekannt.
Genau.
Ich habe Christus gebeten, mir meine Sünde zu vergeben. Was wäre jetzt für mich, also wenn ich bis zu Gott, also ich möchte eines Tages bei Gott sein, ich möchte nach Hause kommen.
Ja.
Aber Gott ist hinterm zweiten Vorhang irgendwo. Sein Thron ist im Allerheiligsten.
Ja.
Jetzt der nächste Schritt auf ihn zu wäre dann ja zum Waschbecken.
Genau, richtig.
Was verbirgt sich dahinter?
Also der Priester, der durfte nicht ins Heiligtum hineingehen, ohne sich vorher gründlich die Hände zu waschen. Er hat ja teilgenommen an der Opferzeremonie, Schlachtung und Blutschmieren an die Hörner des Altars und so weiter. Das wirst du ja ganz schmutzig genommen. Also er musste sich reinwaschen und dann durfte er erst weitergehen. Wenn wir heute vor dem Kreuz Christi zu seinen Füßen niederfallen, unsere Sünden bekennen, dann folgt automatisch im weiteren Schritt, das ist quasi die Bekehrung, die ich erlebe, dann folgt automatisch auch mein öffentliches Bekenntnis, ich gehöre jetzt Christus. Dieses öffentliche Bekenntnis heute nennen wir Taufe, ja. Das ist eine biblische Sache, die Taufe, die auch ganz wichtig ist, denn nur wer glaubt und getauft wird, sagt uns die Schrift, der wird gerettet werden. Das ist die Taufe, ist auch die symbolische Reinwaschung jetzt und der Tod, denn wir sind ja in den Tod Christi getauft, sagt Paulus in Römer. Ist auch interessant. Mhm. Römer 5, oder?
Ist es Römer 5? Ich hätte jetzt spontan Römer 6 gesagt, aber...
Wahrscheinlich hast du recht. Ich habe es gerade nicht mehr ganz auf dem Schirm. Rum.
Ich auch nicht, aber irgendwo da vorne jedenfalls im Römer. Ja, nicht. Ja, du, stimmt, du meinst... Ich hab
genau, Römer 6, Vers 3.
Okay, genau, hatte ich jetzt
auch. Es, ja.
3 bis 5, ja.
Genau. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Mhm. Hier ist genau das, was Paulus sagt, siehe eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Also ein Mensch, der neu geboren wird, der symbolisiert das durch die Taufe, durch die Reinwaschung. Also er stirbt, sein alter Mensch stirbt und der steht neu auf mit Christus. Und jetzt lebt er mit Christus, ein neues Leben in Christus, in der Kraft Gottes. Mhm. Und jetzt beginnt etwas ganz Elementares.
Und das ist auch der, also wir sehen so ein bisschen die vernünftige, normale Reihenfolge. Nicht wahr? Also ja. Zuerst erkenne ich, dass Christus für mich gestorben ist und genau. Ich bitte ihn, mich zu reinigen von meiner Sünde. Mhm. Und das Nächste, was ich mache, ich sage, ich bekenne, dass ich jetzt zu Jesus Christus gehöre.
Genau.
Und ich möchte mein altes Leben ablegen und ein neues Leben leben. Wenn wir in Römer 6 die Verse hier lesen, es fängt schon bei Römer 6, Vers 1 an. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod hineingetauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln.
Genau. Eigentlich könnte man das ganze Kapitel 6 lesen, weil hier geht es um das neue Leben und auch den Sieg über die Sünde, wo Paulus ganz deutlich spricht. Also wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde hinfort nicht mehr dienen. Mhm. Ja? Also hier beginnt jetzt wirklich ein neues Leben, ein neuer Lebensabschnitt in der Kraft Jesu. Das heißt, jetzt bin ich mit Christus gestorben und auferstanden. Und dann sagt Paulus in Galater 2, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir.
Ja. Das ist so eine Entscheidung, die man macht. Ne? Man sagt, ich möchte jetzt Christus, ich möchte ihr nachfolgen.
Genau.
Und ich gebe mein altes Leben in den Tod und möchte zu einem neuen Leben auferstehen.
Ja, genau.
Und dann die Verheißung, Christus lebt in mir. Also Christus macht jetzt irgendwas in mir.
Jetzt beginnt in mir, genau, mein neues Leben mit Christus. Und das muss ein anderes Leben sein, weil sonst war weder der Brandopferaltar noch das Waschbecken hat irgendeine Bedeutung für mich gehabt. Wenn hier kein neues Leben beginnt, dann hat irgendwas nicht gestimmt.
Ja. Jetzt ist es ja so, dass also natürlicher Ablauf, Brandopferaltar, Waschbecken, jetzt danach, also nachdem ich jetzt meine Entscheidung getroffen habe und gesagt habe, ich möchte ein neues Leben beginnen, ich möchte Christus folgen, jetzt endet ja da der Vorhof. Also weiter da, ich darf ja nicht weitergehen. Also als Israelit, ich komme dahin, ich bringe ein Opfer. Also ich sage, das Blut des Lammes soll für mich geltend sein. Aber ich kann den ganzen Vorhof, ich kann ihn sehen, ich kann auch den Priester sehen, wie er sich da wäscht und alles. Aber der nächste Schritt wäre ja jetzt durch den Vorhang hindurch. Da kommt jetzt ein Vorhang.
Ja.
Und da darf ich ja nicht rein.
Ja.
Also da dürfen ja nur Priester rein. Mhm. Hat das trotzdem für mich irgendeine Bewandtnis oder endet sozusagen die ganze Heiligtumslehre am Waschbecken?
Gut, dazu ist es wichtig, dass wir Petrus verstehen. Petrus sagt, ihr seid jetzt eine königliche Priesterschaft. Also wir, diejenigen, die Christus angehören, die werden erhoben zu einer königlichen Priesterschaft. Das heißt, wir sind selber auch schon in dieser Atmosphäre des Priesters drin. Das heißt, jetzt können wir weitergehen selber. Damals tatsächlicherweise, nur der Priester durfte rein ins Heiligtum und ins Allerheiligste nur der Hohepriester. Ja. Dort endete für den Israeliten erstmal alles, aber dadurch, dass wir verglichen werden mit Priestern, müssen wir weitergehen. Denn ein Priester, der dort stehen geblieben ist, der hat seinen Dienst nicht vollzogen. Also der konnte den Heiligtumsdienst, seinen täglichen Dienst nicht tun, weil der musste ja weitergehen, da drin gab es Aufgaben zu tun.
Ja. Ja. Also wir mussten erst, also damit wir Priester werden, mussten wir erst durch das Blut Jesu gewaschen werden.
Ganz genau.
Und dann auch das Bekenntnis geben, Herr, ich möchte zu dir gehören.
Ganz genau.
und von da an wird man Priester genannt.
Ganz genau.
Das habe ich im Hebräer gefunden. Kannst du mal, wollen wir mal einschauen? Hebräer 10. Da wird das von Paulus sehr, sehr schön erklärt. Achso, übrigens, woher wissen wir, dass Hebräer von Paulus geschrieben ist? Ellen White sagt's.
Ja, so. Genau.
ja. Also Hebräer 10, Vers 19, da heißt es, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu freimütig haben zum Eingang in das Heiligtum. Und genau. Vers 22 geht es dann weiter. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat.
Genau.
Ist schon stark. Ne? Paulus zeigt das alte Bild von der alten Stifthütte, ja, die sie in der Wüste gebaut wurde, und sagt, da wir nun durch das Blut gewaschen worden sind und im Wasser gereinigt, haben wir jetzt freimütigen Zugang ins Heiligtum.
So ist es, genau.
Und jeder von uns.
Ja, richtig.
Jeder, der wird automatisch, wir werden zu Priestern gemacht, also ausgesondert für den Herrn.
Genau, und das sagt ja auch Petrus, wir sind damit eine königliche, in dem Moment, wo wir unsere Bekehrung erlebt haben, wo wir uns vor Gott öffentlich auch bekunden, der ganzen Welt, ich gehöre jetzt Christus, ja, sind wir sein Volk, eine königliche Priesterschaft. Und jetzt beginnt ein anderer Dienst, eine andere Art von Dienst. Und hier ist es, dass das, was ich vorher sagte, wenn wir das nicht verstanden haben, dann werden wir in diesem Hamsterrad ewig laufen, werden nicht vorwärts kommen. Es ist eine traurige Realität, nicht traurig, es ist eine Tragödie, dass viele Christen sagen, ich habe Jesus, ja, also sie sind zum Brandopferaltar, sprich zum Kreuz gekommen, sagen, Jesus, ich liebe dich, ich will dir nachfolgen, und sind dort stehen geblieben. Der eine oder andere macht vielleicht noch den zweiten Schritt und lässt sich taufen, dann super, ja, aber es geht noch weiter. Damit endet es nicht, sonst bleibe ich im Hof. Das Problem ist, das Ziel ist aber nicht im Hof, das Ziel ist ganz hinten.
Offenbarung sagt sogar, der Vorhof ist den Heiden gegeben.
Der Vorhof der Heiden.
Es muss irgendwie weitergehen.
Ja, genau. Wenn ich dort bleibe, dann passiert, das werden wir gleich verstehen, warum. Wenn ich dort bleibe, dann passiert etwas und das ist nicht gut.
Ja, lass uns mal hineingucken direkt ins Heiligtum. Also wenn wir jetzt durch den Vorhang hindurchgehen, dann kommen wir jetzt in das Heilige hinein, das damals ja nur die Priester gesehen haben. Das Volk wusste, wie es da aussieht, weil die Priester ihnen das erzählt haben.
Genau.
Aber das gemeine Volk kam da nie hinein.
Ja.
Also hat nie gesehen, was da wirklich passiert. Genau. Man hat sich immer darauf verlassen, dass der Priester sein Versprechen hält und das Blut da hineinbringt.
Ja.
Aber gesehen habe ich das nie. Du sagtest schon, im Heiligtum selber, also im Heiligen, da haben wir einmal zur Linken,
genau,
so südlich steht die Menora, die siebenarmige Leuchter. Gerade vor mir, also im Westen, da war der Räucheraltar.
Genau.
Und nördlich, also an der rechten Seite, da gab es diesen Schaubrottisch.
Genau.
Vielleicht können wir auf diese Dinge mal eingehen. Denn das ist jetzt sozusagen der Clou, wenn wir tatsächlich zu Christus jetzt gehören, getauft sind und jetzt zu Priestern gemacht werden, dann beginnt was Neues in unserem Leben.
Genau.
Und das ist ganz entscheidend.
Richtig. Und diese All die Gerätschaften, die wir sehen, vom Hof an schon bis ganz hinten hin, sie stehen einzeln erstmal für sich da, weil jeder Schritt einzeln wichtig ist, aber b, sie stehen auch getrennt voneinander, zum Beispiel im Hof standen Waschbecken, Brandopferaltar, weil sie zusammen den ersten Schritt, ja, also kann sie beide nicht voneinander trennen, genauso wie drin im Heiligtum jetzt der Räucheraltar mit der Menora und dem Schaubrottisch auch zusammenwirken. Du kannst, jeder hat seine besondere Bedeutung, aber du kannst nicht sagen, Menora ist nicht so mein Ding, ich beschäftige mich mit dem Schaubrottisch und dem Räucheraltar. Ja? Also sie wirken zusammen. Und auch hier kommen wir jetzt rein und wir müssen die Symbolik nehmen.
Ja, und es sind Dinge, die sind alle aus Gold gefertigt. Also die müssen wir im Glauben verstehen.
Genau.
Das greift man so, sondern das ist wirklich eine Sache, da macht man Erfahrungen.
Ganz genau, richtig.
Fangen wir bei der Menora an, oder?
Menora, ja. Menora war damals der Leuchter, ja, genau. Und der Priester, der musste da ständig reingehen und gucken, dass das Licht nicht ausgeht. Ja. Also musste immer wieder neu anzünden. Das waren so kleine Schalen, ja, wo Öl reingegossen wurde. Und hat immer wieder angezündet und hat dafür gesorgt, dass das Licht im Heiligtum ist. Ja. Gegenüber die Schaubrottische, es waren 12 Brote, stellvertretend für die Stämme Israels. Ja. Oder auch später im Neuen Testament, die Jünger Jesu, auch 12 an der Zahl, also eine Zahl, für das etwas vollständig ist. Ja.
Für die Gemeinde.
Für die Gemeinde, genau. Und als drittes, also der Priester musste auch die Brote immer wieder wechseln. Ja, also
Sabbat für Sabbat.
So genau, richtig. Die durften nicht, ja, lassen wir mal 3 Monate stehen, ja, dann backen wir wieder neu. Sondern es war wirklich genau von Gott vorgegeben. Also in Levitikus, im dritten Mose, da haben wir die exakte Beschreibung, wie was genau gemacht wird. Auch schon im zweiten Buch Mose, aber im dritten Buch Mose ist der Priesterdienst noch exakter dargestellt. Und dann eben der Räucheraltar, wo der Priester hinging und eine ganz besondere Mischung an Spezereien, wie nennt man das heute, Spezereien steht in der Bibel, solche Mittel, die man da drauflegt und wie man heute vielleicht so Räucherstäbchen hätte oder so irgendwelche speziellen Düfte, Dinge, ja, mussten gemischt werden von einem, glaube ich, Salbenbereiter oder was ist das für einer, der hat eine spezielle Aufgabe gehabt von Gott, der musste die Dinge genauso machen, wie Gott sie sagte. Wenn er sagte, du nimmst 8 Gramm von dem, 8 Gramm von dem, dann von den Kräutern, dann von der Blume, dann von, und mischt das, und das ist genau das, was da drauf muss. Ja.
Ich weiß, war beim Öl war es so, ne? Dass in den Leuchter gegossen wurde. Ja. Das war Olivenöl, eine exakten, also so und so muss es gemischt sein.
Genau, also es war wirklich präzise vorgegeben. Ja. Und diese 3 Dinge befinden sich jetzt im Heiligtum, wo der Priester immer wieder schauen musste, dass alles immer frisch ist. Also Feuer darf nicht ausgehen, Brot muss immer wieder gewechselt werden und der Räucheraltar muss immer wieder bedient werden, also angezündet werden, damit der Wohlgeruch dem Herrn gegensteigt.
Es gab für alles so seine Zeit. Ne? Also der Leuchter, der wurde, ja, also Levitikus sagt, jeden Morgen sollte Aaron das Öl in den Leuchter gießen,
genau,
wenn er auch das Morgenopfer gebracht hat am Räucheraltar. Ja. Also es gab im Räucheraltar so Morgen- und Abendopfer. Es gab der Leuchter, der wurde jeden Morgen befüllt.
Genau.
Und die Schaubrote wurden jeden Sabbat neu aufgelegt.
Genau. Genau.
Also alles hat so seine eigene Ordnung.
Richtig, genau. Und wichtig ist auch, der Leuchter durfte nie ausgehen. Und wir werden gleich auch darauf zu sprechen kommen, warum.
Ja, schauen wir uns die mal an. Also wir wissen ja, in Menorah, also der 7-armige Leuchter, in der Offenbarung wird ja deutlich, der Leuchter ist ein Symbol für die Gemeinde. Das Öl da drin, also wir haben den Leuchter, wir haben das Öl und wir haben das Licht, das oben drauf brennt. Ja. Das sind eigentlich die drei Dinge. Übrigens interessant, wie der Leuchter aussieht. Das haben wir noch gar nicht beschrieben. Der Leuchter wurde ja, der wurde aus Gold gebaut.
Genau.
Und er hatte über diese Mandelblüten dran. Das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend, die Idee, dass er voller Mandelblüten war. Kann vielleicht nachher was zu sagen. Aber es war so der Leuchter, ein Symbol für die 7 Gemeinden. Ja. So sind wir bei Christus in der Offenbarung. Das Öl in den Kelchen, also der Grund, warum das Licht brennt, muss ich fragen, warum brannte das Licht? Was war der Grund? Das war das Öl.
Genau.
Und das Öl war ein Symbol für
Heiligen Geist.
Heiligen Geist. 1. Samuel 16, Vers 13.
Ja.
Da, wo Samuel das Ölhorn ausgießt über David und das heißt, der Heilige Geist kam auf ihn.
Richtig.
Deshalb gehen wir davon aus, Öl symbolisiert den Heiligen Geist. Ellen White sagt es auch, aber
Klar. Rein
biblisch ist es herleitbar aus 1. Samuel 16, 13.
Genau.
Also der Leuchter ist die Gemeinde. Hinein wird das Öl gegossen, der Heilige Geist. Und das bewirkt dann, dass obendrauf ein Licht brennt.
Genau.
Und das Licht, Christus sagt, ich bin das Licht der Welt.
Richtig.
Christus finden wir übrigens in jedem einzelnen Gerät im Heiligtum.
Absolut. Absolut, ja.
Aber er sagt auch, ihr seid das Licht der Welt.
Ja, genau. Wir haben Symboliken, die sich auch überkreuzen, überschneiden. Also da kann ich nur sagen, das ist das. Wie du sagst, Christus finden wir zum Beispiel in allem. Und der Heilige Geist wird ebenso auch durch eine Flamme dargestellt. Also das, was brannte.
Ja.
Zu Pfingsten kam ja die Feuerflamme, genau. Und wir haben hier, also wenn wir reingehen in die Symbolik für heute, und jetzt ist es ganz wichtig. Du hast vorher etwas erwähnt, es ist wichtig, dass wir die Schritte einhalten. Zuerst kommen wir zum Brandopfer, zu Kreuz Jesu und bekennen die Sünden und dann lassen wir uns taufen. Wie oft passiert es traurigerweise, dass Menschen sich taufen lassen, aus irgendwelchen Gründen, aber nicht, weil sie wirklich bekehrt sind. Weil sie sagen, ja, meine Oma wünscht sich so sehr, dass ich mich taufen lasse, dann mache ich es jetzt mal, dass sie nicht enttäuscht ist. Es ist traurig, es ist tragisch, so etwas. Sie umgehen den Brandopferaltar und gehen gleich an einen Punkt, wo sie eigentlich noch gar nichts verloren haben, bevor sie nicht ihre Sünden bekannt haben und sich zu den Füßen Jesu ans Kreuz.
Säuglingstaufe so.
Das ist ganz wichtig, dass es darf nichts umgangen werden. Ich kann an nichts vorbeigehen und sagen, ich fange mal hier beim 7. Gerät oder beim 4. an. Die ersten interessieren mich nicht so. Das ist ein ganz... Der Erlösungsplan oder Erlösungsweg beginnt am Brandopferaltar, also am Kreuz Jesu, und dann geht er weiter durch die Taufe am Waschbecken. Jetzt kommen wir rein ins Heiligtum. Und hier ist es wichtig zu verstehen, was hier geschieht in meinem Leben. In dem Moment, wo ich mein Leben Jesus übergeben habe, hat er es ja in die Hand genommen. Und Jesus, der sagt, also wenn ich als Sünder in dieser Welt gelebt habe, kann ich dann, nachdem ich meine Sünden bekannt habe und mich habe taufen lassen, als Sünder normal weiterleben wie vorher? Nein. Und das ist der Trugschluss, der große Trugschluss, weil viele sagen, ich habe Jesus, ich war am Brandopferaltar, ich habe mich vielleicht sogar taufen lassen, ich bin gerettet. Ja. Aber nein, es geht weiter, wenn ich ankommen will am Ziel. Und jetzt gehen wir zum Leuchter. Die Symbolkraft des Leuchters, die Symbolik des Leuchters selbst, stellt eben den Heiligen Geist dar, in ganz besonderer Weise. Ja, das Öl, die Flammen. Ja. Was ich brauche ist jetzt, oder womit ich jeden Tag mich erfüllen lassen muss. Und der Priester musste jeden Tag gucken, dass die Flamme nicht ausgeht. Also dafür sorgen wir nachfüllen. Ja. Meine Flamme für Christus, der Heilige Geist, darf nicht leer werden. Bei den 5 Jungfrauen war es so, dass er leer wurde. Ja. Bei einigen, ja, bei der Hälfte. Und das Ende war tragisch. So, wir haben also hier den Heiligen Geist, der ganz, ganz wichtig ist, dass wir jetzt jeden Tag um ihn bitten und gucken, dass wir immer voll sind des Heiligen Geistes. Ja, sagt auch Paulus, er werdet voll Heiligen Geistes. Immer und immer wieder. Ja. Auf der gegenüberliegenden Seite, und das ist jetzt interessant, der Schaubrottisch. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Ja, und die Bibel symbolisiert, also Brot ist das Wort Gottes. In der Bibel finden wir das an mehreren Stellen. Interessant ist aber, dass die beiden sich gegenüberstehen. Eins im Norden, eins im Süden. Gegenüber. Das eine ist nicht weiter vorne, dass man sagen muss, ich muss zuerst dahin, dann erst dahin. Die stehen sich gegenüber, das heißt, die bedingen einander, das Wort Gottes und der Heilige Geist. Und wenn wir uns die Frage stellen, wer hat denn das Wort Gottes geschrieben? Es waren Menschen, getrieben
vom Heiligen Geist.
Vom Heiligen Geist. Das heißt, das Wort Gottes ist ja das Wort Gottes, ja, durch den Heiligen Geist geschrieben worden. Wie kann ich das Wort Gottes ohne den Heiligen Geist verstehen? Wie soll das funktionieren?
Es ist sogar geschrieben, als der gemacht worden ist, der Leuchter, als Gott zu Mose sagte, wer ihn bauen soll. Ja. Da sagt er, bau den Leuchter so, dass er das, was vor ihm liegt, erleuchtet.
Genau.
Das ist genial. Also davor, dass
alles ausleuchtet und ganz besonders nach vorne hin.
Genau. Richtig. Und da liegen die Schaubrote.
Genau.
Also auch ein Symbol für das Wort Gottes.
Genau, richtig.
Das heißt also für mich, wenn ich Christus nachfolge, ich ende ja jetzt nicht am Waschbecken, also an der Taufe, sondern für mich kommt jetzt ein bestimmter Dienst. Ich bin jetzt Priester.
Ja.
Also muss ich jetzt einen Priesterdienst ausführen. Und dieser Priesterdienst ist eigentlich genial. Also der Priester hatte zuerst dafür zu sorgen, dass das Öl im Leuchter ist. Das war das Erste, sozusagen, was er gemacht hat. Aber das Öl bedingt sozusagen gleichzeitig, dass da das Licht brennt.
Ja.
Dass der Heilige Geist da Kraft hat und er leuchtet auf das Wort Gottes.
Ganz genau.
Also auf die Schaubrote. Die Schaubrote übrigens auch, hattest du schon gesagt, derer 12, also ja. 6 und 6.
Ja.
Tatsächlich ein Symbol wirklich für die Stämme, aber auch für die Apostel, für die Gemeinde auch.
Genau.
Und auch für den Leib Jesu.
Ja.
Der Leib Jesu, seine Gemeinde ist sein Leib.
Genau, richtig.
Und das, genau, und es wird darauf geleuchtet. Also der Heilige Geist, der ist wirklich fürs Gemeindewachstum, also er macht das. Er
richtig.
Tut
richtig.
Führt täglich zur Gemeinde hinzu.
Richtig.
Und er verändert die Gemeinde auch, er baut sie.
Genau. Und hier beginnt ein ganz, ganz wichtiger Prozess im Heiligtum. Nach meiner Bekehrung und Taufe kann ich nicht stehen bleiben, sagen, jetzt ist gut, fertig, ich gehe wieder zurück. Jetzt muss ich vorwärts gehen. Das, was dahinter ist, muss ich hinter mir stehen lassen. Ich gucke jetzt nach vorne, wie Paulus sagt. Ich strecke mich nach dem aus, was vorne ist. Und jetzt beginnt dieser Prozess der Heiligung im Heiligtum.
Genau, im Heiligen. Prozess der Heiligung ist auch ganz wichtig.
Ganz wichtig.
Zu merken, ja.
Weil jetzt, in dem Moment, wo ich mich zu Christus bekannt habe, auch öffentlich und meine Bekehrung erlebt habe und jetzt Christus in mir lebt, möchte ja Christus mich weiterbringen. Er möchte mich verändern. Ich kann ja nicht bleiben. Es beginnt jetzt ein neues Leben. Ich bin eine neue Kreatur. Wie kann ich eine neue Kreatur von mir selbst aus sein? Das geht nicht. Ich kann nicht durch ein Sündenbekenntnis und Taufe sagen, jetzt bin ich eine neue Kreatur. Die neue Kreatur schafft Christus in mir durch die Heiligung. Mhm. Und jetzt, das ist dieser ganz wichtige Prozess. Der Heilige Geist, den ich täglich brauche, das Wort Gottes, das ich täglich brauche, und der Räucheropferaltar, wo der Rauch emporstieg, ein Wohlgeruch.
Das ja, genau.
In Offenbarung 8 haben wir die Erklärung dazu.
Offenbarung
8.
Offenbarung 8. Okay.
Ich glaube, Vers 3. Und ein anderer Engel kam und stellte sie an den Altar, der hatte ein goldenes Räucherfass. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist.
Ja.
Also, hast du vielleicht auch noch ein...
Ja, ich habe gerade, ich habe eine ganz andere, Psalm 141,2. Okay. Ich muss kurz gucken, ob das...
Ja.
Das war der, den... Ich finde aber, wenn man merkt, 100... Ja, Psalm 141, Vers 2. Lass mein Gebet wie Räucherwerk gelten vor dir.
Genau.
Das Aufheben meiner Hände wie das Abendopfer.
Ja.
Wir wissen ja, es wurde morgens und abends dort geräuchert. Und übrigens interessant, Aaron sollte, oder der Priester sollte morgens und abends dort räuchern. Und wir wissen zur gleichen Zeit, da war Zacharias, in Lukas-Evangelium lesen wir das, der Vater von Johannes.
Ja,
er hatte Priesterdienst und es heißt, er bereitete das Abendopfer zu und draußen versammelte sich das Volk zum Gebet.
Ja.
Also es wird ganz deutlich, das Volk wusste, der Rauch steigt auf und es sollen unsere Gebete sein, die zu Gott kommen.
Ganz genau, richtig. Ja. Genau, also das symbolisiert auch, genau, auch nach Psalm 141 und Offenbarung 8, gibt auch noch mehrere Stellen, an der die Bibel darauf hinweist, symbolisiert die Gebete der Heiligen.
Mhm.
Der Heiligen, das heißt die, die sich heiligen lassen, die, die sich im Heiligtum befinden.
Mhm.
Ja? Also nicht mehr irgendwo, sondern wirklich bereits ihren Weg mit Gott jetzt geht. Und jetzt bedingen diese drei Dinge einander. Das Wort Gottes kann ich nur studieren unter Einfluss des Heiligen Geistes, weil er es geschrieben hat und er auch derjenige sein muss, der es mir erläutert, erklärt, deutlich macht. Ja. Er sorgt für mein Wachstum im Glauben, dadurch, dass ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige und meine Beziehung zu Gott funktioniert nur über Gebet und Studium der Schrift. Ja.
Mhm.
Und der Heilige Geist wird mir die Kraft dazu geben, jeden Tag aufs Neue. Deswegen muss ich voll Heiligen Geistes sein. Wenn ich hergehe und sage, nur mal ein banales Beispiel, ich gehe rein ins Heiligtum und sage, Heiliger Geist, gefällt mir, ist eine gute Sache, ich will immer erfüllt sein, aber Wort Gottes, ich bin nicht so der Leser, ich mag das, weil brauche ich nicht, ich kenne ja die Bibel ein bisschen. Ja.
Mhm.
So, jetzt sage ich, ich möchte nur den Heiligen Geist. Also ich lasse etwas weg von dort. Es gibt viele Gemeinschaften, die pochen darauf, dass sie den Heiligen Geist haben. Die erleben sogenannte Erweckungen, da geht es ab, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Da werden Kranke plötzlich gesund, da machen die Leute vor lauter Freude Saltos und tun hier und springen. Ja. Wir sind erfüllt mit dem Heiligen Geist, wir haben jeden Tag eine Erweckung. Ja. Woher wissen sie, dass das der Heilige Geist ist? Weil sie brauchen das Wort nicht mehr. Und wenn du das Wort nicht mehr brauchst, oder zur Seite legst, dann beginnt eine geistliche Finsternis. Also es wird dunkel bis hin zum geistlichen Tod. Natürlich kommt dann der Geist, aber es ist nicht mehr der Heilige Geist. Es ist ganz wichtig, dass diese Dinge zusammenspielen, Gebet, Heiliger Geist, Studium der Schrift, das ist jetzt mein Tamid, nennt es der Hebräer, mein tägliches, was ich vor Gott bringe. Also ich muss mich selbst vor Gott bringen, jeden Tag aufs Neue. Mhm. Und alle Elemente gehören dazu. Wenn ich sage, eins lasse ich weg, dann komme ich in die Gefahr, dass ich blind werde und die Dinge nicht mehr erkenne. Ich kann auch die Bibel lesen und sagen, ich brauche keinen Heiligen Geist. Aber dann ist es ein rein wissenschaftliches Buch, weil mich nichts mehr bewegen und verändern kann. Also der Heilige Geist muss da sein.
Und es ist ziemlich deutlich auch, ne, wenn wir uns das Bild vom Heiligtum angucken.
Ja.
Im Vorhof, das ist so ein bisschen so die Rechtfertigung.
Ja.
Also unsere Schuld wird abgewaschen durch das Blut Jesu. Aber der Schritt, der dazu kommt, ist die Heiligung durch den Heiligen Geist, also der siebenarmige Leuchter, das Licht, der Räucheraltar, die Gebete, die zu Gott kommen. Es war übrigens, kann ich vielleicht gleich mal erklären, und den Schaubrottisch, das tägliche Bibellesen.
Genau.
Durch diesen Prozess wird das Leben geheiligt, also wird das Leben verändert,
so ist
wird es Christus ähnlich.
Genau.
Und wenn ich mich entscheide, Christus nachzufolgen, heißt natürlich, ich folge dem hohen Priester. Und der hohe Priester, der macht genau diesen Dienst.
Ja.
Also soll ich den auch machen, also damit mein Leben verändert wird. Und dadurch geschieht das, was wir Heiligtum nennen, durch die Beziehung zu Christus.
Genau.
Es war übrigens so, dass, du hattest es vorhin kurz gezeigt auf deinem Schaubild, wir wissen ja, wo dieser Räucheraltar stand. Ich weiß, er stand ja direkt also vor dem Vorhang.
Vorhang, ja.
Jetzt schauen wir, was Paulus sagt in Hebräer 9. In Hebräer 9, ich will da mal ganz kurz lesen, Verse 2 bis 5.
Mhm.
Hebräer 9, Vers 2 bis 5. Paulus beschreibt jetzt hier das Heilige und er sagt, denn es war ein Zelt aufgerichtet, das vordere, in dem sich der Leuchter und der Tisch und die Schaubrote befanden. Dieses wird das Heilige genannt. Hinter dem zweiten Vorhang aber befand sich das Zelt, welches das Allerheiligste genannt wird. Zu diesem gehört der goldene Räucheraltar und die Bundeslade, überall mit Gold überzogen, und in dieser war der goldene Krug mit dem Manna und der Stab Aarons, der gesprost hatte, und die Tafeln des Bundes. Oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Sühnedeckel überschatteten, worüber jetzt nicht im Einzelnen geredet werden soll. Eigentlich genial. Also, genauso wie du vorhin gezeigt hast, der Räucheraltar, der war ja, der stand ja im Heiligen, ganz deutlich. Also der Schaubrottisch, die Menora. Das ist
auch nach dem Vorbild, das Mose gezeigt wurde.
Genau,
eine und klare der Räucheraltar. Anweisung gewesen.
Genau, und genauso wird es auch beschrieben. Also im 2. Mose 30, Vers 6, wird deutlich beschrieben, der Räucheraltar steht im Heiligen, nicht im Allerheiligsten.
Genau.
Paulus aber, der natürlich genau wusste, wie das Ding aussieht, der sagt, der Räucheraltar steht hinter dem Vorhang. Und hinter dem Vorhang, nee, der stand definitiv vor dem Vorhang, der das Allerheiligste verdeckt. Warum sagt Paulus eigentlich, er gehört zum Allerheiligsten? Nun ja, die Gebete, die da aufstiegen, da war der Vorhang, der das Allerheiligste verdeckte, der war oben ein Stück offen. Und der Rauch, der stieg rüber über den Vorhang und erfüllte das Allerheiligste. Das waren ja unsere Gebete, die zum Thron Gottes sollten. Und weil durch diesen Räucheraltar der Priester direkt mit Gott verbunden war, er sagt Paulus, dieser Räucheraltar gehört eigentlich, ist eigentlich ein Mobiliar, das ins Allerheiligste gehört. Das ist unsere Verbindung direkt zum Thron Gottes. Wir können den Thron Gottes nicht sehen, da ist ein Vorhang vor, aber er ist direkt mit ihm verbunden und sagt, dieses Gerät gehört eigentlich ins Allerheiligste. Ich denke, wie schön, also durch unser Gebet kommen wir direkt vor den Thron Gottes heute. Genau. Und das ist für unsere Heiligung, ist das unendlich wichtig.
Absolut, absolut.
Und dann absolut. Vielleicht, also wir können jetzt noch ein bisschen über diese ganzen Sachen sprechen, und unser täglicher Dienst, es ist gut, wenn wir morgens beten und abends beten, weil wir Priester sind.
Ja.
Wir sollen jeden Morgen um den Heiligen Geist bitten, wie der Priester jeden Morgen das Öl hineingefüllt hat. Und wir sollen das Wort Gottes studieren. Und diese Dinge werden unser Leben verändern. Jetzt wissen wir aber, dass hinter dem Heiligen sozusagen, da kommt ja noch eine Abteilung.
Ja.
Das Allerheiligste. Genau. Der war ja versperrt, da durfte ja nicht mehr der Priester rein.
Ja.
Da konnte nur einmal im Jahr am großen Versöhnungstag, am Yom Kippur, der Hohepriester rein.
Ganz genau.
Ein Symbol für Jesus Christus, sagt Hebräer, also in Paulus lesen wir es. Jetzt der, ganz am Ende, die Bundeslade, die da stand. Nun, was wissen wir von ihr? Nun, die Bundeslade war auch ein Gerät komplett aus Gold, also Akazienholz war es gefertigt.
Akazien und überzogen mit Gold.
Ja. Überzogen mit Gold, genau. Ja. Obendrauf der Sühnedeckel aus massivem Gold.
Ja.
Ein Symbol für die Gegenwart Gottes. Und dieses Gerät stellt den Thron Gottes dar, also die Anwesenheit Gottes. Also da ist Gott, da kommt man zu Gott. Und wir wissen, Christus ist dort hineingegangen. 1844, 22. Oktober 1844, begab er sich ins Allerheiligste. Denn er muss ja im Gericht sein Volk freisprechen.
Ja.
Also jeder, der zu ihm gehört, der wird jetzt auch, also Christus ist treu, er wird ihn dort freisprechen. Und wenn Christus wiederkommt, ist klar, wer gehört zu seinem Volk und wer nicht. Das heißt, das Gericht, das gerade stattfindet, ist großartig für uns.
Ja.
Aber ich wollte noch was ganz Besonderes raus, weil ich diesen Text mit dir gerade gelesen habe. In Hebräer 9 hatten wir gelesen, in Vers 4, was in dieser Bundeslade war. Teil B. Und in dieser war der goldene Krug mit dem Manna und der Stab Aarons, der gesprost hatte, und die Tafeln des Bundes. Jetzt, diese drei Dinge, die liegen in der Bundeslade, also direkt im Thron Gottes.
Ja.
Es sind drei Symboliken. Wir haben den Krug mit dem Manna,
das Brot,
das vom Himmel kam, das lebendige, also Christus sagt, ich bin das Brot, das aus dem Himmel kam.
Richtig. Ein
Symbol für Jesus Christus.
Genau.
Wir haben die Gesetzestafeln, also ein Symbol für den Vater. Das ist sein Charakter, sein ewiges Gesetz.
Genau.
Und wir haben den Stab von Aaron, der gesprost hatte. Wir sagen, was für eine Blüte hat er hervorgetrieben? Es war eine Mandelblüte.
Genau.
Wo finden wir die Mandelblüte?
Menora.
Ein Ganz Symbol genau. für den Heiligen Geist.
Ganz genau.
Also wer sitzt da auf dem Thron? Der Vater, der Sohn und der Geist. Also so wird es beschrieben.
Ja.
Und es ist eigentlich die gleichen Symbole. Im Heiligtum finden wir den, also auch Christus, also den Schaubrottisch. Wir finden die Menora, den Heiligen Geist. Und wir finden den Räucheraltar, der eigentlich zum Allerheiligsten gehört, die Verbindung zum Vater, zum Thron Gottes. Also die drei Dinge im Heiligtum finden wir auch im Allerheiligsten.
Ganz genau, richtig. Und ich meine, ja, doch, es ist wirklich hochinteressant. Es ist genau strukturiert, es ist nichts Zufall. Und wir können nicht hergehen und sagen, boah, wenn ich mir das Ganze anschaue, ich nehme es mal auf die Leitung, ich gehe mal direkt ins Heiligtum rein.
Und um zum Vater zu kommen, gibt es genau einen Weg.
Ja.
ist genau dieser Weg, den wir gehen müssen.
Durchs Heiligtum durch.
Durchs Heiligtum durch, genau.
Sonst gibt es keine Erlösung. Das ist der Punkt. Es ist nicht möglich.
Genau.
Übrigens schreibt es auch Ellen White etwas, was ich meine, wenn überhaupt erst in den letzten ein, zwei Jahren, wenn überhaupt ins Deutsche übersetzt wurde, es kann aber sein, dass es nur im Englischen existiert. Sie schreibt, sie sah das Volk Gottes, wie es sich im Heiligtum befindet. Kurz vor der Wiederkunft, vor der Erlösung.
Schön, ne?
Ja. Wie es sich im Heiligtum drin befindet.
Also. Sie haben treu ihren Dienst gemacht.
Genau.
Also Frage, wie wichtig ist sozusagen diese Lehre für die letzte Zeit? Wir hatten eingangs gesagt, die Lehre wird ein bisschen manchmal angegriffen. Viele sagen, verstehen wir nicht und ist alttestamentlich, wollen wir nichts von wissen. Paulus schreibt es in Hebräer, also definitiv im Neuen Testament. Wie wichtig ist sie für uns?
Sie ist erlösungsrelevant. Wir können Erlösung nur durch das Heiligtum verstehen. Es ist auch eine fundamentale Glaubenssäule. Es ist auch ein Fundament aus der Schrift. Die, wie ich schon eben sagte, die Zeremonien haben aufgehört, aber nicht der Dienst. Und auch nicht das, was wir... Also es ist alles gleich. Interessanterweise, viele sagen, mit dem Kreuz oder mit Jesus hat das Alttestamentarische alles aufgehört. Das hat nicht aufgehört, nein. Denn der Schritt also zu unserer Erlösung ist damals wie heute der gleiche geblieben. Der Sünder muss zu Christus, er lässt sich reinwaschen, er muss geheiligt werden durch die Heiligung und dann erfährt er Erlösung. Das war im Alten Testament, das ist im Neuen Testament genau. Also das Prinzip ist gleich geblieben, nur die Methodik hat sich dadurch geändert, dass das Lamm, siehe, das Lamm Gottes, ein für alle Mal geopfert ist und hat die ganzen Komponenten miteinander vereinigt. Dass wir das nicht mehr so in dieser Form tun müssen, die Zeremonie abhalten. Aber das Prinzip ist geblieben. Da hat sich gar nichts geändert. Daran. Null. Und das ist erlösungsrelevant, denn der Israelit damals, der dann einmal im Jahr zum Yom Kippur kam und das Volk sich dort versammelte und in dem Yom Teruach, die 10 Tage davor, sich kasteien mussten vor Gott in Sack und Asche hüllen und wirklich, bin ich rein, bin ich im Heiligtum, ja? Bin ich versöhnt mit Gott, kann Versöhnung stattfinden? Ja? Die Frage müssen wir uns heute auch stellen. Kann Versöhnung stattfinden? Wenn das nicht der Fall ist, wenn ich mich nicht im Heiligtum, sondern im sogenannten Vorhof der Heiden befinde, ich bin dort stehen geblieben, mir reicht das Kreuz, ich brauche nicht mehr, dann gab es keine Versöhnung. Und die keine Versöhnung erlebt haben, mussten ausgestoßen werden aus dem Volk.
Und der Weg, der war ganz wichtig. Selbst Petrus sagt, tut Buße, lasst euch taufen, damit euch der Heilige Geist, die Gabe des Geistes zuteil wird. Also der Weg, tut Buße, geht zum Kreuz, lasst euch taufen, Waschbecken und dann geh ins Heiligtum, damit dir der Heilige Geist... Also selbst Petrus sagt uns diese Schritte. Also das ist der Weg. Es gibt nur einen Weg zum Vater. Das ist Jesus Christus. Ja. Und wenn man es tiefer studieren würde, was wir jetzt nicht machen, der Zeit wegen.
5 Sendungen über das Thema machen.
Dann würden wir den Weg Jesu da drin genau sehen. Ja. Wenn wir ihm nachfolgen wollen, gehen wir genau diesen Weg.
Ja,
also Heiligtumslehre lohnt sich da hineinzugucken.
Ja.
Gerade jetzt, also auch wenn sowas heute massiv angegriffen wird. Aber wir wissen ja, Thema Eisberg voraus. Also es heißt am Ende, wenn Ellen White spricht, da ist ein Eisberg vor uns und sagt, haltet drauf zu. Und sie macht deutlich, das sind Irrlehren, die am Ende der Zeit aufkommen werden.
Ja.
Und dann schreibt sie, eine von den falschen Lehren am Ende ist die, dass gesagt wird, dass es kein Heiligtum gibt.
Ja.
Und dann wissen wir genau, okay, diese Lehre muss aufrechterhalten werden bis zum Ende. Und wer sie studiert, wird dafür einen riesen Segen draus
haben.
Absolut. Jetzt sind wir schon am Ende unserer Sendung, aber ich wollte auf jeden Fall vielen Dank, dass wir mit dir sprechen konnten über das Heiligtum. Wir könnten da wirklich noch ganz viel draus machen. Ist wahrscheinlich noch interessant, über all die ganzen einzelnen Mobiliare, Möbelstücke zu sprechen,
die wir da haben. Wie sie angefertigt waren, ihre Struktur, ihre Beschaffenheit, was genau damit gemacht wurde. Das sind so viele Details, das ist Wahnsinn. Und man erweitert seinen Horizont auf dem Weg ins Reich Gottes. Ist so.
Also vielleicht der Aufruf an die Zuschauer, das tiefer zu studieren, auch in den Gemeinden, auch ruhig Gruppen zu gründen und das Heiligtum mal durchzustudieren. Die Pastoren mal fragen, ob sie das mal unterrichten können. Das ist was, was wir in jeder Gemeinde brauchen und was wir auch gerne machen. Wir haben dazu auch einige Sachen, glaube ich, auf AD, wo das Heiligtum studiert wird. Erste Einladung dafür, das zu studieren. Wir tun es auch. Danke, Fritz, dass du bei uns warst.
Gerne, danke schön.
Dir Gottes Segen und euch natürlich auch Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.